Ladies and Gentlemen and everyone in between, meine Damen und Herren, wir haben den 2. Juni. Es ist Folge 114, Asta Colada, Hauke Horreis hier in der Max-Brauer-Allee Nummer 220.
Hallo!
Und Daniel ist auch wieder da.
Wupp, wupp.
Überraschung.
Back in the game.
5 Wochen hat er mich hier alleine gelassen.
Das ist echt 5 Wochen gewesen, ne?
5 Wochen. So lange haben wir uns seit Beginn der Corona-Zeit nicht gesehen.
Wirklich nicht. Und wir haben uns auch, ich musste Hauke auch gerade ganz hart hacken, wo wir uns gesehen haben. Haukes Umarmung war so ein bisschen erst herzlos, aber wo ich ihn dann umarmt habe, war es dann ein bisschen besser.
Ja, du hast mir auch die Luft weggedrückt. Ich glaube, so lange hat mich noch niemand irgendwie gedrückt.
Ich habe dich halt auch vermisst.
Ja, ich.
Und dann drückt man Menschen.
Ich dich auch irgendwie, habe ich gedacht.
Habe ich gedacht, aber dann war es gar nicht so.
Ich habe vermisst, dass du mir irgendwelche Sachen zuschickst, die du halt gemacht hast. Tolle Sachen mit den ganzen Stars, mit denen du unterwegs bist. Aber du hast einfach nichts gemacht. Nee. Ich habe drei Einspieler für 3 Situationen geschaffen und du hast nichts abgeliefert. Du hast ein bisschen was abgeliefert, aber du wolltest so viel machen. Du kannst ein bisschen was von der Schlager XXL-Tour erzählen, wenn du darfst. Wir wissen ja alle ganz genau, die Szene hört unseren Podcast und die Szene labert, ne?
Ja.
Und wenn du jetzt was Böses sagst, ne? Wir können es rauspiepen und rausschneiden. Nee, muss er auch gar nicht erzählen. Aber erste große Sache, die mich halt interessiert. Ja. Matthias Reim, raucht er wegen dir wieder und trinkt er wegen dir wieder?
Also er raucht wie ein Schlot und er trinkt auch. Und Matthias Reim war eindeutig der coolste Mensch auf dieser Tour, weil er einfach Matthias Reim ist. Ich meine, der hat einen Fahrer, der kommt hier aus Hamburg. Das ist so ein Harley-Davidson-Rocker-Typ. So. Und der ist irgendwie so 2 Meter groß und 2 Meter breit.
Matthias Reim ist wirklich so groß?
Nein, der Fahrer von Matthias.
Ach so,
Matthias Reim ist so groß wie ich und
ich habe gerade verstanden, Matthias Reim ist mit dem Fahrrad aus Hamburg gekommen.
Nein, ein Fahrer. So, und die sind halt immer irgendwie nur relativ zeitig in die Venue reingefahren, dann hat er gespielt, dann war die erste Pause, also wir haben immer einen Block gespielt, 90 Minuten sozusagen, also anderthalb Stunden, und dann gab es eine Pause von 25 Minuten und da ist der Fahrer immer in die Venue gegangen, also an die Theke und hat für Matze halt 2 frisch gezapfte Bier geholt, weil Matze kein Flaschenbier mag. So, und das muss auch im Plastikbecher sein, auf gar keinen Fall im Glas. Und dann saß Matze halt immer so richtig geil draußen irgendwie, wo die ganze Crew gesessen hat, hat sich hingesetzt, hat seine 2 Bierchen getrunken und hat geraucht. Und das war halt mega geil. Und nach dem Konzert, du konntest gar nicht so schnell gucken, das Konzert war zu Ende, der flitzte die Bühne runter, sein Fahrer saß schon im Wagen, Matze ist nur noch in den Wagen reingesprungen und weg waren die. Das war total geil. Und das war jeden Tag so.
Ach so, da darfst du ihn jetzt auch Matze nennen, oder was?
Ich glaube, jeder darf ihn Matze nennen, jeder. Auf jeden Fall.
Und seine ganz guten Freunde dürfen ihn Reimi nennen.
Das wäre ziemlich geil.
Matze wäre ganz geil. Matze Reimi.
Ach ja, der Matze, das war schön. Es war tatsächlich eine wirklich sehr unterhaltsame und witzige Tour. Es gibt ein neues Gewerk. Wir haben ein neues Gewerk ins Leben gerufen, mit der Rennleitung zusammen. Das Gewerk heißt Sekt, Platin und Freundschaft. Und das wollen wir jetzt in die Welt raustragen. So, also das wird super.
Sekt, Platin und Freundschaft, was heißt denn das jetzt?
Naja, ich hatte ja die Aufgabe, die Platin-VIP-Kunden und Freundschafts-VIP-Kunden zu betüdeln. Und die Freundschaftsleute sind eher reingekommen und haben da so eine kleine Backstage-Führung bekommen und so, hallo, und so, wir haben 14 Trucks und wir laden hier aus und machen dies, das, 80.000 Meter Kabel und so ein Scheiß. Dann sind die wieder nach vorne zur Bühne gekommen und dann stand der Erik Philippi, coolster Typ der Welt, und hat seinen Song Schock verliebt gesungen, den ich mir auch hinterher auf jeden Fall auf die Playlist wünschen werde. Und dann kam halt der Flori auf die Bühne und dann haben die zusammen halt so einen Soundcheck gemacht und haben so 5, 6 Songs angespielt. Das war sozusagen dieses VIP-Programm. Und wenn das zu Ende war, sind die halt zu mir gekommen. Ich hatte da so ein Case, da habe ich Sekt vorbereitet, dann gab es halt für die 80 Leute jeden Tag, gab es dann halt einen Sekt. Darum hieß das Gewerk eigentlich zuerst nur Sekt, das fand ich aber ziemlich kacke. Und dann haben wir das in Sekt Platin Freundschaft umbenannt.
Es ist das, was du jetzt erzählen musst, um zu sagen, dass es geil gewesen ist. Erste Sache. Zweite Sache. Musstest du da wie bei der Kiez-Tour durch die Veranstaltungshalle gehen und den Leuten was erzählen? Das ist jetzt der Backstage von Oli P.
Nee, zum Glück musste ich das nicht. Ich musste tatsächlich nur diese Freundschaftsleute in Empfang nehmen. Dann haben die so ein Lanyard bekommen. Da war dann so ein Pass dran, wo Freundschaftspass drauf stand. Den haben wir sie alle umgehängt. Dann haben diese 80 Leute gesammelt. Dann ist der Ronny, das ist der Fahrer von Florian, Florian ist dann angekommen und hat die Leute sozusagen abgeholt in die Venue und hat dann hat die sozusagen vor die Bühne gebracht. Dann ist, wie gesagt, der Erik auf die Bühne gekommen und hat halt so ein bisschen erzählt, ne, wie viele Trucks etc., so ein bisschen über die Produktion. Dann sind die einmal hinter die Bühne gelaufen, haben sich sozusagen, Backstage war es ja nicht wirklich, aber die haben sich die Bühne von hinten angeguckt, wie, wo die Kabel alle so hingehen, super interessant, natürlich nicht. Die Crew war auch nicht jeden Tag übelst angepisst, dass einfach 80 Leute in deren Arbeitsbereich rumlaufen.
Und die ganze Zeit irgendwelche Fotos machen.
Genau, Fotos machen und so ein Scheiß und die durften auch nichts anpacken und so. Und dann sind die wieder rechte Seite Bühne wiedergekommen und dann standen die sozusagen vor diesem langen Laufsteg vor der Bühne und dann kam dieser Soundcheck. Ich habe währenddessen mit Eike zusammen, das war der Produzent und Fahrer von Erik Philippi, so ein bisschen Sekt vorbereitet und dann gab es halt 80 Sekt und dann sind die wieder, nach dem Sekt sind die dann wieder rausgegangen sozusagen.
80 Sekt auf Loris Nacken.
So, und das habe ich dann gemacht und dann zum normalen Einlass kamen dann diese Platin-Leute. Diese Platin-Leute haben auch extra nochmal ganz viel Geld ausgegeben, zusätzlich zum Ticket, um halt so einen schönen Goodie-Bag zu bekommen. Das war so ein Turmbeutel, wo Floris Gesicht vorne drauf war und Schlagerfest und so. Und da innen drin waren nur hochwertige Sachen wie ein Schlüsselanhänger, der tatsächlich wirklich hochwertig war. Ein Lanyard, wo auch ein Pass dran war, Platin-Pass. Dann gab es einen Schal. Einen richtigen Schal, wo unten links und rechts auch Floris Gesicht drauf war. Dann gab es eine Kulturtasche, die nur wertig wurde, wenn du selber deine Sachen da reingetan hast. Was gab's noch? Und Buttons gab's noch. So. Und das haben diese Platin-Leute bekommen. Da hatte man pro Tag so zwischen 300 und 600 Leute, die dieses Ding halt bezahlt haben. Dafür hatte ich jeden Tag Hostessen, die diesen Scheiß packen mussten auf unserem Truck, weil wir das Zeug einfach auf den Truck gelassen haben, weil keiner Bock hatte, die ganzen Kartons jeden Tag runterzuschlören. Also mussten diese armen Männer und Frauen halt immer in diesen Truck rein und wir hatten auf der Tour wirklich nur gutes Wetter tatsächlich. Es war immer warm und sonnig und in dem Truck herrschten ungefähr gefühlte 40 Grad. Die taten immer ein bisschen leid, darum habe ich nochmal ganz viel Wasser und immer so ein paar Snackies gebracht, so ein Snickers und so aus dem Catering. Die haben diese Bags gepackt und die standen dann halt auch an diesem Tisch am Einlass und haben auch diese Bags verteilt. Also ich war dazu da, um gut auszusehen.
Und so ich wollte gerade fragen, das hat sich halt null nach Arbeit an.
Nein, es war auch wirklich null Arbeit. Also muss man ganz klar sagen.
Du hast die Verantwortung getragen, Daniel.
Ja, und halt ne morgens zum Örtlichen hingehen und zu fragen, ey, so, wo muss ich heute hin, wo sind diese Einlässe, ne, was mache ich? Und jeder Örtliche hatte halt keinen Bock. So, jeder Örtliche hat A, keinen Bock auf Merchandise, also auf den normalen Merchandise, das hat Larry gemacht. Und der Örtliche hat sowieso keinen Bock darauf, dass noch irgendwelche Leute eher reinkommen und dass man dafür extra noch Eingänge haben muss. Es gab ein paar Veranstalter, die Örtlichen, die cool waren, denen war das vollkommen wurscht, aber es gab ganz viele, die einfach hart keinen Bock hatten. So. Und habe ich immer gesagt, so, ey, schade, dass du da keinen Bock drauf hast, aber gib mir doch jetzt einfach diese 5 Minuten Aufmerksamkeit, zeig mir einfach nur, wo ich hin muss, weil dann nerv ich dich den ganzen Tag nicht mehr. Oder du machst es halt nicht und ich nerv dich den ganzen Tag. Und ich kann das wirklich gut. Ich kann richtig gut nerven. Wirklich. Und dann habe ich die halt auch genervt, wenn die da keinen Bock drauf hatten und stand alle 5 Minuten bei denen halt im Büro und habe gesagt, so, Hase, wo muss ich denn jetzt hin? Erzähl doch mal. Bis die irgendwann auch keinen Bock mehr auf mich hatten und es mir dann gezeigt haben. Also das war tatsächlich schon ein bisschen nervig.
Und hast du mit irgendwelchen Stars angebandelt? Oli P. zum Beispiel, ist das jetzt ein neuer Freund von dir?
Nee, Oli P. ist kein Freund von mir, aber Oli P. fand zum Beispiel mein Alpakas gegen Nazi-Shirt sehr schön. Der hat auch direkt gefragt, wo man das kaufen kann. Habe ich ihm auch direkt die Instagram-Seite von unseren lieben Freundinnen gezeigt. Einen neuen Freund habe ich auf jeden Fall, das ist Erik Philippi.
Erik Philippi,
der hat vor 2 Jahren, kurz vor Corona, hat er so ein Newcomer, oder sogar in Corona, glaube ich, so ein Newcomer-Ding gewonnen, auch von Florian Silbereisen. Der war halt mit auf Tour und der hat auch, wie gesagt, dieses Backstage-Ding da moderiert. Und das ist ein ziemlich cooler Dude, jung, ich weiß gar nicht, Anfang 20 schätze ich den jetzt mal. Der war halt wirklich cool. A, raucht er wie ein Schlot, was schon mal bei mir sofort dann Pluspunkte gesammelt hat. Und B, hat er sich wirklich hart interessiert dafür, wer ist die Crew? Was macht die Crew? Und wie hart ist das? Also er saß halt wirklich ganz, ganz oft wirklich bei der Crew und hat mit denen geraucht und dann gefragt, so, ey, wer bist du? Was machst du? Erzähl doch mal. Also super interessiert einfach und halt auch nicht dieses Möchtegern interessiert, weil das merkt eine Crew halt sofort, ob jemand das nur macht, ne, um irgendwie cool zu wirken. Er war halt wirklich cool, so. Und der Typ war geil. So, und er hat einen super, super coolen Pullover, da steht ganz groß Schock verliebt drauf, in Rot Schock und unten drunter verliebt und an der Seite Erik Philippi. Und diesen Hoodie wollte ich auch die ganze Zeit haben und die hatten den nicht mehr. Jetzt am letzten Tag kam auf einmal so eine Nachricht von ihm, wo drin stand so, ey, danke liebe Crew, so, das war total geil, was ihr gemacht habt und auch unter diesen Umständen, Corona und so. Und jeder von euch kann mir jetzt bitte eine E-Mail schreiben und Größe angeben von dem Hoodie und wir schicken euch das dann nach Hause.
Oh, das ist aber süß.
Ey, das war total süß und die Crew fand das wirklich extrem cool. Also die fanden ihn ja sowieso schon cool, aber mit diesem Ding hat er sich halt tatsächlich die Herzen der Crew gewonnen, muss man ganz klar sagen. Hat er gut gemacht.
Und dann habe ich gesehen, dass bei dir auf Facebook irgendein komisches Bild mit einer Band auf Asphalt, wo Brenner drauf stand. Und dann in der letzten Folge hatten wir den Matthias von Ängst zu Gast beim Rauchen und der hat gesagt, er kennt die Jungs vom Brenner und die machen halt so, also Santiano auf Rock, ohne es böse zu meinen.
Ja, die machen halt Schlager rockig. Die haben auch irgend so Newcomer-Dings gewonnen, auch von Florian Silbereisen und die haben die verrocken. Im Endeffekt Songs, also heißt Wolfgang Petri und Amsterdam, der Song heißt Amsterdam, ich weiß nicht, wie der Künstler heißt, keine Ahnung, wo die Künstlerin heißt. Und die haben eine CD rausgebracht, wo die halt Songs verrocken, also ne, Schlagerzeug in Rock. So. Und das kann man mögen oder nicht, ich fand es tatsächlich ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die haben halt tatsächlich jeden Tag vor der Halle, wenn die Leute gewartet haben, um reinzuwollen, haben die sich mit ihrem Bulli dahingestellt und haben halt 3-4 Songs sozusagen Akustik mit so einem kleinen Verstärker gespielt. Jeden Tag. Fand ich cool. Also, ne? Also so als Newcomer in Anführungsstrichen im Schlager ist das bestimmt schwierig und ich finde, das haben sie gut gemacht.
Und das heißt, während der Show. Also, du hast ja ein paar Videos geschickt und es sah ja fulminant aus. Mhm. Ich meine, da haben sie ja alles an Licht und an Plasma-Bildschirmen aufgebaut, was es halt irgendwie in Deutschland gibt. Es sah aus wie eine Rammstein-Show. So, kann ich mir das vorstellen? Da kommt halt jeder Künstler auf die Bühne, singt seinen größten Hit und dann verpisst er sich wieder. Mhm. Und zwischendurch. Und was richtig bescheuert gewesen ist, Florian Silbereisen ist mit einem Motorrad auf die Bühne gefahren, zum Anfang mit einer Crossmaschine. Ja. Und aus der Crossmaschine hinten aus dem Auspuff kam auch noch ein Feuerstrahl hinten raus.
So nämlich. Ihr müsst euch diese Bühne nicht als richtige Bühne vorstellen, sondern da, wo ihr euch eine Bühne eigentlich vorstellt, war eine riesengroße LED-Leinwand, die man vor- und zurückziehen konnte. Dadurch sind die Künstlerinnen reingekommen und dann ging es einen relativ langen Steg entlang, der Venue verschieden zwischen 18 und 25 Meter lang war und ganz am Ende gab es dann sozusagen eine kleinere Bühne.
Eine Rundbühne?
Nee, eine eckige, die war so eckig. Und in der Mitte nochmal eine kleinere eckige Bühne. Und oben drüber war so ein quadratischer Kubus, den konnte man hoch und runter fahren. Erzähl ich gleich. Aber zuerst ist halt Florian, also zuerst sind die BBC Breakdancer. Allein der Name ist schon der Knaller. Das sind halt 6 Typen, die auch die ganze Zeit im Backstage nur oben ohne rumgelaufen sind, weil sie sich immer gedehnt haben und immer so geile Moves gemacht haben. Und irgendwann, ich weiß nicht, welcher Tag das war, sind 5 von uns aus der Crew und ich auch, haben uns auch mal oben ohne zu denen hingestellt. Und das war ein ziemlich witziger Anblick, weil die sehr durchtrainiert waren und wir nicht. Fanden sie so semi-witzig, wir fanden das sehr witzig. Die haben angefangen, da so ein bisschen rumzudancen und so. Und irgendwann ist dann Florian Silbereisen als Silhouette hinten gezeigt worden. Und er hat halt einen Song gesungen.
Silhouette.
Danke. Hat einen Song gesungen und angefangen zu singen. Und dann ist er allen Ernstes, dann ging hinten halt diese Tür auf. Und dann ist er mit einer Motocross-Maschine diesen Steg entlang gefahren und hat hinten auf der Bühne einmal gedreht und ist wieder zurückgefahren. Hat das Motorrad hinten hingestellt, ist runtergegangen und hat dann gesungen. Eins kann mir keiner nehmen.
Und das ist die pure Lust am Leben. Aber du vergisst halt einfach, wie bescheuert das Ganze aussieht, wenn hinten aus dem Motorrad auch ein Feuerstrahl rauskommt.
Und an den Seiten ja auch überall. Wir hatten ja überall Pyro.
Street Talk halt.
Ey, einfach völlig absurd.
Super Street Talk.
Völlig absurd.
Also irgendjemand sagt, brauchen wir noch Feuer? Und alle sagen ja. Ja.
Brauchen wir noch Motorrad? Und alle sagen ja. Hatten die letzten Jahre auch immer, brauchen wir wieder. So. Und dann stellt man sich das so vor, dass jeder Künstler und Künstlerin halt auf die Bühne kommt. Florian stellt die Künstlerin vor und dann kommt die Künstlerin auf die Bühne, singt halt einen Song, dann quatscht Flori ganz kurz mit der Künstlerin und dann singen die beide sozusagen nochmal den größten Song. Bei Oli P. war es zum Beispiel dann Flugzeuge im Bauch, weißt du? Der hat Oli erst halt alleine gesungen und dann kam irgendwann Flori mit auf die Bühne und dann haben die den halt zusammen gesungen. So.
Und danach hat Oli was gesungen? Nochmal Flugzeuge im Bauch?
Nee, der hat noch einen anderen Song. Ich komme auf den Namen nicht, was er zuerst gesungen hat. Das weiß ich gar nicht. Den kennst du aber auch. Ich komme nur nicht mehr auf den Namen. Und Oli P. hat es ja auch so, der Oli P. hat ein Schlauchboot, damit hat das Ganze angefangen. Er sitzt in einem Schlauchboot und Leute aus der Crew tragen ihn in diesem Schlauchboot durch die Menge.
Warum macht es denn nicht die Menge?
Weil das der Menge nicht zugetraut wird. Und er singt dann halt diesen Song und klatscht halt die ganze Zeit ab und keine Ahnung was. Und ich das zum ersten Mal gesagt habe, ich dachte so, hä, wie, die Leute tragen den? Weil ich oben stand, hab nicht gesehen, dass das unsere Crew halt war. Ich habe erst am dritten Tag gemerkt, dass unsere Crew den halt trägt. Und das sind alles so ganz absurde Sachen, die da halt irgendwie passieren. Also ein Schlauchboot. Ich meine mal ganz ehrlich, wer kommt auf so eine Idee?
Keine Ahnung. Also die Festivalsaison ab 2001. Olivier hätte sich ja dann noch mit Viva Con Aqua Bechern bewerfen lassen,
ja,
können.
Ja, wahrscheinlich. Und auch beim letzten Song vom Brenner, Brenner sind zu Ende, dann stehen Brenner und der Sänger von Brenner und Florian halt auf der Bühne und quatschen halt so ein bisschen, dann kommt Ross Anthony von hinten und hat halt so eine ganz komische kurze Hose an und so lange Socken drüber und so ein Gummieinhorn, wo er so drin ist, weißt du? Also so ein Schwimmtier. Ja. So, und kommt dann irgendwie auf die Bühne und dann gibt's halt so einen kleinen Smalltalk und dann holt er halt irgendwie so einen alten BH raus und sagt halt so, guck mal, Flori, den habe ich gerade bei dir in der Garderobe gefunden, weißt du, so, wo du stehst und denkst so, okay, das verstehe ich nicht. Und dann singt Ross Anthony Viva España, dieses Viva España, und dann ist es wie, du kennst auch diese Comics, wenn so ein kleines Auto vorfährt und da ein Clown rauskommt und dann noch einer und noch einer, ja, noch einer, also 50 Clowns drin sind. Und so ungefähr ist dieser Song, weil dann geht hinten diese Tür wieder auf und dann kommen die kompletten Künstlerinnen mit unseren Tänzerinnen raus und alle haben so Gummitiere, so aufblasbare Gummitiere. Wir hatten einen Schwack, da waren nur Gummitiere drin. Und dann ist das halt wie so eine riesengroße Karnevalsszene auf der Bühne. Und was ich das zum ersten Mal gesehen habe, das verstehe ich nicht. Ich stand da einfach und so, kapiere ich nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Die Leute haben es gefeiert as hell. Also wirklich so. Und ich habe es nicht verstanden.
Klingt auf jeden Fall, als wenn ich das machen müsste, dass ich halt betrunken sein müsste. Jedes Mal.
Ich weiß, also ich glaube nicht, dass die alle, nee, die waren nicht betrunken.
Nein, ich selber, wenn ich mir das
anschaue. Das auf jeden Fall. Und so ging halt die ganze Show halt so die ganze Zeit. Und dann gab's halt ganz viele Songs, die auch alle zusammengesungen haben, so wie diese Er gehört zu mir von Marianne Rosenberg, haben dann alle zusammengesungen, von Matthias Reim, Verdammt, ich lieb dich, kamen die hinterher alle auf die Bühne, haben diesen Song halt nochmal gesungen. Und so hat sich die Show dann halt so, ne, hingeschlängelt.
Du wolltest noch was über den Cube erzählen.
Ja, der Cube ist der, also das ist total Cube. Absurd.
Das ist ein Quadrat.
Es ist ein Cube, der hängt oben an der Decke und der kann halt so weit runterfahren in die Mitte der Bühne und dann fährt er wieder hoch und dann steht da auf einmal jemand, wie zum Beispiel Jürgen Drews. Weil Jürgen Drews ist 77, der kann halt nicht mehr diesen ganzen Steg nach vorne laufen, was ja völlig verständlich ist. So. Aber wie kommt dieser jemand
in den Cube?
Also, so.
Ist ein bisschen wie bei Mareike Amado mit der Zauberkugel.
Unter der Bühne war ein Schlittensystem, also wie so eine Sommerrodelbahn. So, da war ein Sitz, da hat man die Leute reingesetzt und dann wurden die mit Hilfe von so Zugteilen, wurden die halt nach vorne gezogen zur Bühne und da in so einen kleinen Fahrstuhl rein und dann sind die hochgefahren worden. Völlig absurd. Ich habe mich in dieses Ding auch reingesetzt und wurde halt, also bei den Proben, wo das alles aufgebaut worden ist, und habe ich mir auch mal nach vorne fahren lassen. Das ist schon ganz witzig. Aber die Leute, die es machen müssen, das ist dann nicht so witzig, weil unter der Bühne herrschen gefühlte 500 Grad, weil ja alles so mit Moltern abgehängt ist und das ist halt auch echt eng und klein. Das ist nicht cool.
Dann ist das wie so ein Sklavenboot, das damals im alten Griechenland, dass sie da sitzen und pull! 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 Und Jürgen Drews sitzt da drauf und schneller! Schneller! Hui! Hui!
Ja, es war halt alles sehr drüber, überdimensioniert. Ich meine, 14 Schwachs mit völligem Quatsch drin. Also Gummitieren und ein riesengroßes, aufblasbares Flugzeug für Oli P., für sein Flugzeug im Bauch.
Wie groß war dieses Flugzeug?
Also das hat fast die Hälfte des Steges eingenommen in der Länge. Und das, die Flügel waren...
Wo bekommt man denn ein 15 Meter langes, aufblasbares Flugzeug her?
Lässt du dir halt herstellen.
Und wer bläst das auf?
Da gab es auch ein extra Gewerk für, die halt auch diese ganzen
extra Bläser.
Die ganzen Gummitiere und so immer wieder aufgeblasen haben und auch diese ganzen Requisiten fertig gemacht haben. Und dann gab es dann halt Gerätschaften und dann wurde das Ding aufgeblasen. Da hat keiner selber geblasen, das wurde halt alles elektrisch gemacht auf jeden Fall. Aber es war alles einfach überdimensioniert und bescheuert, irre, aber irgendwie halt auch witzig und irgendwie auch wertig. Also weißt du, was ich meine? Also ich finde die Leute, die dafür Geld bezahlt haben, und die haben relativ viel Geld bezahlt, auch für die normalen Tickets, die waren halt auch...
Darf man fragen, was so eine Karte gekostet hat?
Ich glaube, die günstigste war 70 und das ging hoch bis 170, 180.
Das ist ja wie auf einem Rolling Stones Konzert.
Pro Venue und wo du halt sitzt und wo du halt stehst und so. Aber die Show, ne, wie gesagt, wir haben halb acht angefangen, da war um 9 Uhr die erste Pause, die ging dann bis halb zehn und dann haben sie nochmal von halb zehn bis um 10 vor 11 gespielt und es sind knapp 180 Minuten gewesen und ich fand, dass das schon wertig war, was da veranstaltet worden ist und dass die Leute, die da ein Ticket gekauft haben, auch Spaß hatten.
Das ist jetzt keine Ausrede, dass du jetzt, ne, für die Leute, die sagen, jetzt Daniel Hüttmann ist jetzt nicht mehr true.
Weil nee, das ist, halt nee, ey, also ich kann ja,
ne, das große Schlagersystem halt ja, nee, nee, ankurbelt.
Nee, nee, ich finde, wenn irgendwas wertig ist und das nicht scheiße gemacht ist, ne, hat das seine Berechtigung. So. Ja. Und ich finde, es hat absolut seine Berechtigung. Und ich finde auch, dass jeder Künstler und jede Künstlerin auf dieser Bühne seine Berechtigung hat. In dem, was er tut und in dem, was er macht. Weil er hat Fans, so, die wollen das sehen, die feiern das ab, die finden das gut. Und dann ist das für mich völlig okay. Aber
wer spielt denn da? Ross Anthony, Jürgen Dreves? Jürgen
Dreves, Marianne Rosenberg.
Matze Reimi.
Matze Reimi, Brenner, Flori, Oli P., Erik Philippi. Dann Ramon Roselli, der hat irgendwann vor 2 Jahren DSDS gewonnen.
Ramon
Den kennt
Roselli.
Halt, kennt halt keine Sau. Wer war denn noch da? Und das war's, glaube ich. Genau, das war's. Und dann hatten wir halt Tänzerinnen. Ich glaube, das waren 10 Stück oder 12 Stück an der Zahl, die auch bei jedem Song dann halt irgendwas gemacht haben, auch mit Verkleidung und keine Ahnung was. Und natürlich nicht zu vergessen, die BBC Breakdancer. Darfst du natürlich nicht vergessen. Ich fand, das war eine wertige Show.
Auf 90 Minuten runtergekürzt.
Was meinst du mit 90 Minuten runtergekürzt?
Ist es so eine 90-Minuten-Show oder ist es so ein abendfüllendes Programm von drei Stunden?
Um 7:30 fangen wir an und spielen bis 9. Das sind schon mal 1,5 Stunden. Ja. Dann gibt es 20 Minuten Pause oder 25 und dann fangen die kurz vor 9:30 wieder an und sind um 10:50 fertig. Das sind knapp 180 Minuten. So, das ist schon viel, auf jeden Fall. Also ich finde, das war ein gutes Programm für das Geld, was die Leute
bezahlen. Wie viele Städte warst du unterwegs? 20?
25.
25 Städte?
25.
Und manche doppelt?
Nee, keins doppelt tatsächlich. Wir hatten keine Doppelshow.
Und, was war die schönste Stadt?
Bamberg, nichts. Ja, wir hatten viele, viele, viele Kackstädte wie Bamberg und Krefeld und Kiel war auch nicht geil irgendwie. Aber halt so, ich sag mal, Lanxess Arena Köln, sold out. Das ist schon, oder Barclaycard, sold out,
ja.
Ist schon dick. Also wirklich, also Lanxess Arena hat mich am meisten beeindruckt, muss ich sagen. Diese Halle ist der Wahnsinn. Also wenn die bis oben in vollgeschissen ist und auch ganz oben die Ränge, weil die ist ja mega hoch, das ist schon echt heftig. Und Köln ist ja halt auch durch diesen ganzen Karneval, also bei Köln war es halt so, diese BBC Breakdancer haben angefangen und Leute sind komplett durchgedreht. Das gab's in keiner Halle, so. Aber die Kölner hatten halt Bock. Die waren alle schon mega angezündet, so. Und die sind halt komplett durchgedreht. Von der ersten Minute bis zur letzten. Da hast du halt diesen Karneval halt auch gemerkt. Dass das halt mit Volksmusik oder Schlager halt auf jeden Fall funktioniert. Aber die Halle war schon ziemlich geil.
Bestes und lustigstes Erlebnis auf Tour?
Ich habe meiner Sektflasche in Security abgeschossen. Diese Sektflaschen waren immer so hart geschüttelt, aus welchem Grund auch immer, dass du, sobald du dieses Ding abgemacht hast, der Pfropfen schon fast rauskam und wir uns dann immer einen Spaß draus gemacht haben, zu gucken, wer schießt am höchsten und am weitesten. Und ich weiß nicht, wo es war, habe ich auf jeden Fall Security am Kopf getroffen. Der ist halt völlig ausgerastet. Der ist dann da oben runter und schrie halt nur. Und dann standen so 5, 6 Securities um uns rum und sind dann völlig durchgedreht, bis dann unsere Rennleitung dann wirklich kommen musste und sagen musste so, ey, alles gut, so entspannt euch, die gehören zu uns, das war keine Absicht und keine Ahnung, das fanden die nicht so witzig. Und im Osten muss man auch ganz klar sagen, bei der Security kamen auch so T-Shirts von unserer Crew mit Fuck Nazis, Antifa Crew oder Alpakas gegen Nazis nicht wirklich gut an, sagen wir es einfach mal so. Da gab es einige Unstimmigkeiten. Im politischen Gefilde.
Jetzt warst du ja 5 Wochen weg und du hast so eine Menge verpasst, wo wir uns hätten drüber aufregen können.
Was gab's denn?
Ja, so viel. Hast du nicht online gecheckt?
Nee,
ich habe nur gedacht, weißt du noch damals, in der ersten, zweiten oder dritten Folge, da gab's die Situation, wo du rumgelästert hast über Finn Kliemann und mir gesagt hast, oder mich gefragt hast, dürfen wir das eigentlich machen?
Ja. Natürlich. So, jetzt dürfen wir es noch mehr machen. Hast du sein Statement jetzt gesehen, was er jetzt rausgebracht hat?
Ja, wir haben Samstag ja noch gespielt.
Ja.
Und unser Pianist kam an und meinte halt so, Mist, jetzt gehen wir gleich in 5 Minuten auf die Bühne und Finn Kliemann bringt sein Statement halt raus. Und da haben wir uns wirklich alle zusammen hingesetzt und haben halt den Stage-Time nochmal um 1/4 Stunde verschoben.
Ernsthaft?
Ja, um geil. Uns dieses Statement halt anzugucken.
Ja.
Und dann wieder zu denken, ach Mann, ey, lass es doch einfach.
Oder?
Also bitte, oder? Bitte genau. hör auf ja. damit.
Das bitte kann doch nicht hör auf und lass deine Anwälte sprechen und nicht du.
Mach das doch nicht alles über Instagram. Wie kann man nur so sein?
Wie kann man so dumm sein? Also es tut mir echt leid, aber das ist dumm.
Und vor allen Dingen finde ich das halt auch so schlimm, weil er ja auch dann nach diesen ganzen Entschuldigungen, die er jetzt herausgebracht hat, ja dann jetzt auch wirklich dann wieder Leute da sind. Ja, jetzt glaubt ihm doch mal.
Ja, genau.
Man kann sich doch auch mal entschuldigen. Und ich denke einfach nur, fuck man, seid ihr leicht zu manipulieren.
Ja, total.
Ey Leute, checkt das doch mal ab. Das ist ein Unternehmen. Ja. Er ist halt die Galionsfigur für ein Millionenunternehmen. Ja. Ist ja nicht so, dass VW-Chef sich dann halt auf Instagram hinstellt und sagt so, ey Leute, das halt mit den Dieselmotoren und das mit den Chips, so, das war irgendwie, das war nicht so geil, es tut mir leid. Ich habe auch für mich, habe ich auch irgendwie selbst gemerkt, ich wollte halt die geilsten Autos halt rausbringen, die halt auch irgendwie für die Umwelt total cool sind. Aber dann, ja, ist doch nicht so geil gelaufen und viele Leute haben mir dann auch gesagt so, es ist nicht so cool, dass man dann die Chips dann manipuliert und ich habe dann trotzdem gesagt, ich will der geilste Stecher sein im Mobilbusiness. So, das macht ja auch keiner bei VW.
Nee, natürlich
so, nicht. Einfach, das ist eine Firma, jetzt müssen es doch eigentlich alle nach dem Böhmermann-Leak, müssen das jetzt auch alle begriffen haben, dass Finn Kliemann nicht der kleine vertrottelige super sympathische Dude ist, der sich das alles selber erschaffen hat. Er hat es ja schon irgendwie alles selber erschaffen, aber nicht nur er alleine.
Genau.
So, und das ist einfach ein verkacktes, riesengroßes Unternehmen. Ja. Die machen Millionengewinne und er tut so auf Instagram, als wenn das immer noch dieses persönliche Ding halt ist. Ich meine Fans sind heute
nicht halt so. Die Fresse,
halt dein Maul einfach so.
Und dieses, unsere Wirtschaftsprüferin hat das dann mal alle geprüft und hups, da waren 225.000 Euro auf einmal. Unterm Sofa hat sie die gefunden. Ey, ich habe keine Ahnung, wo die hergekommen sind.
Wo kommen
sind.
Die denn her auf
Ey,
einmal?
Das kann er doch keinem erzählen. Das glaubt kein normal denkender Mensch, glaubt sowas. Und die Kommentare, die ich dann unter diesem Statement gelesen habe, diese ganzen Leute, die gesagt haben so, ja, das kann ja mal passieren. Nein, kann's nicht. Haltet alle eure Fresse. Ihr seid dumm as hell. Alle. Ihr seid alle dumm. Es tut mir wirklich leid. Ihr seid alle dumm.
Ja, ich mach's jetzt vielleicht nicht. Ich mag jetzt nicht sagen, ihr seid alle dumm, aber ich glaube, ich einfach nur, ihr seid leicht zu manipulieren und habt vielleicht dieses Instagram-Game noch nicht verstanden, dass diese ganzen Menschen halt Influencer sind, die irgendetwas verkaufen wollen. Selbst wir halt mit unserem kleinen Podcast, den wir halt hier haben, verkaufen. Ja, wir verkaufen schon was. Also wir verkaufen uns und sagen halt hier, wenn ihr solche Typen wie uns halt cool findet, dann kommt doch mal entweder hier in die Astra-Stube zu unseren Konzerten, kommt mal irgendwie auf unsere Party oder geht mal in die Hebebühne auf ein Konzert oder hört meine Band an oder wenn ihr hier, keine Ahnung, Gast seid und irgendwas mit Veranstaltungen am Hut hat, dann Daniel mit, der ist immer gerne unterwegs mit den Schlagerstars. Ist ja auch irgendwas von verkaufen. Aber trotzdem, das kann ich nicht verstehen. Und das fucking Dumme und Gemeine ist halt so, das in 2 Jahren oder 3 Jahren kräht er wieder kein Hahn.
Ja, er kommt
so,
damit durch.
Er kommt damit durch.
Das ist halt das Ding.
Aber nicht mehr bei allen Leuten. Das ist ja das Gute daran.
Ja.
Also mit diesen ganzen Leuten, die mit ihm halt Mucke produzieren und die Netflix-Ding, also dieses ganze...
auch Viva Con Aqua, so, ne? Ja. Also auch seine ganzen Partner, die großen Partner, müssen halt jetzt alle sagen so, Alter, fuck you, geht halt nicht mehr passieren.
Halt nicht.
Aber er findet irgendwie neue Partner und also bei diesem Statement fand ich es halt so schlimm, dass er sich da halt wieder hingesetzt hat und so dieses möchte gern, oh ja, ich bin so ein bisschen traurig, aber eigentlich Gesicht aufgesetzt hat und wieder so getan hat, als wäre er einfach nur ein kleiner Dude, was du auch gerade sagtest, der ja eigentlich nur Gutes tun möchte, so. Und das ist einfach nicht so. Er ist ein fucking Unternehmer und dass das die Leute nicht kapieren, das verstehe ich nicht. Böhmermann hat es komplett aufgedröselt. Komplett. Einfach. Ja. Ganz einfach. Er ist komplett aufgedröselt so. Und jetzt die Leute, die sagen, ja, aber dieses Krise ist auch geil Ding, ne? Das haben sie aus dem Zusammenhang gerissen. Nee, Alter, haben sie nicht. Das haben sie nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Er hat es genau in diesem Zusammenhang zu diesem Thema gesagt, Alter. Und alleine für so einen Spruch muss man den Typen halt komplett ignorieren.
Ja. Reichweite ist geil. So kann man es halt sagen. Reichweite ist geil.
Ja.
Und der junge Mann, was er halt verstanden hat, und das, also der ist ja auch nicht blöd, er hat verstanden, wie das Instagram-Game funktioniert, schon 2012.
Ja.
Er hat schon verstanden, wie YouTube halt funktioniert und hat halt über dem Ganzen halt sein kleines Mini-Imperium aufgebaut mit seinen, ich will es nicht sagen Lakaien, weil das wäre gemein, weil auch ein paar Leute da sind, die ich halt auch kenne oder gekannt habe, die das diesen ganzen Kram halt mit aufgebaut haben. Aber selbst wir kennen Situationen, wo Menschen mit ihm zusammengearbeitet haben und wo es um Folgendes ging. Wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, dann dürft ihr nicht unseren Namen in Verbindung bringen, es sei ihr bezahlt dafür.
Genau.
So. Also, wenn es um Veranstaltungen geht. So, das kann man ja doch hier sagen. Wir müssen nicht sagen, bei wem es
halt. Nö, das könnt ihr googeln.
Das kann man sich halt.
Hat was gegen Nazis mit.
Hat was gegen Nazis zu tun bei so einer tollen Veranstaltung. Und dann denke ich mir halt auch so, ja, das war früher halt auch genauso. Und jetzt kriegst du halt dein Fett weg und jetzt wird dein Instagram-Kanal halt einfach wertlos gemacht. Und damit musst du mit leben und du kannst in 2-3 Jahren mit deiner Kohle, die du halt gescheffelt hast, die ja wahrscheinlich dann nicht mehr da ist, weil ich ja immer investiere.
Ja, ja.
So,
und alles Spende.
Und alles Spende. Kannst du halt wieder was Neues machen, keine Ahnung, neue geile Klamotten oder sowas, aber halt nicht deine Fresse ins Gesicht und tu nicht so, als wenn du der Saubermann der Nation wärst und komm nicht beim Reeperbahn-Festival in irgendeinem Backstage-Bereich und trinke Daniel Hüttmann das letzte Bier weg.
Wichser!
Das darfst du nicht sagen.
Nein, das darf ich nicht sagen. Ich vermute.
Du hast Wichser, ne? Du hast zu mir Wichser gesagt.
Genau,
und
zu mir hast du Wichser gesagt.
Ja,
genau.
Ich sage, das ist in Ordnung, dass du zu mir Wichser gesagt hast.
Ja, aber das war auf jeden Fall ein Ding, was ich auf Tour natürlich mega verfolgt habe und was auch echt lustig war. Und wir haben uns dieses Statement auch auf der Tour mit der Crew angeguckt. Und das war wirklich sehr, sehr amüsant. Und wir haben es, glaube ich, mit 8-9 Leuten geguckt und wir haben uns einfach nur kaputt gelacht die ganze Zeit. Also wirklich.
Vor allen Dingen, weil ich auch gedacht habe, ja, jetzt machen sie ja dieses kleine Ding auf, wo halt so 10.000 Euro dann so verschwunden sind. Und ich weiß gar nicht, was das war, diese Anfangs 10 Minuten.
Mit dieser Ferienwohnungsgeschichte.
Ja, genau, diese Ferienwohnungsgeschichte, wo ich gedacht habe, ja, das ist jetzt ja aber, das kann ja mal passieren.
Ja, ja.
Also, das ist jetzt ja nichts, was wo man sagen kann, hier, aber Skandal. Aber dann mit dieser Maskending war es halt einfach so, oh, okay.
Ja, aber ich fand auch mit dem Feriending, fand ich es halt schon krass, dass er halt die ganze Zeit die Seite verändert hat. Erst hieß es Spenden, dann hieß es das. Allein das ist schon nicht cool als Unternehmer.
Ja, das so, ist nicht cool als Unternehmer, also, aber das...
Die Idee an sich,
das passiert, ja. Das passiert ja diversen Veranstaltungen, ja, selber halt auch. Du kannst, weißt du, dann hast du mal was nicht richtig geschrieben oder der Praktikant oder jemand, der gerade im Office sitzt, hat irgendwas falsch rauskopiert und so, das kann ich ja verstehen. Wenn es halt euch um solche Summen geht, das fand ich halt so, ja, aber dann diesen Klick zu diesem Maskenskandal und auch mal zu sehen, wie viel eigentlich er mit seinem coolen Dude, die jetzt ja witzigerweise nicht mehr befreundet sind.
Global Tactics, auf einmal nicht mehr.
Einmal nicht.
Ah, ich bin da jetzt auch raus bei Global Tactics. Das ist auch nicht mehr mein Freund. Eigentlich kenne ich den gar nicht.
Das wäre genauso wie bei dir. Mit Daniel Hüttmann habe ich eigentlich nichts zu tun gehabt die letzten 2 Jahre. Eigentlich nicht. Wir haben uns halt nur einmal die Woche getroffen.
Ja,
aber eigentlich an sich habe ich überhaupt gar nicht gewusst, wie Daniel Hüttmann eigentlich richtig drauf sind.
Ich kenne den gar nicht.
Gar nicht. Ich weiß, also...
Hauke Horreis?
Zu mir?
Hat nie gehört.
Nee, gar nicht. Also... So, mit dem habe ich halt keine Scheiße gelabert. Ich meine, wir sind halt für das verantwortlich, was wir hier reden.
Ja,
und wahrscheinlich müssen wir dann halt auch beide halt in den sauren Apfel beißen, dass uns halt bestimmte Leute dann halt auch nicht mehr mögen, wenn wir halt bestimmte Sachen halt sagen. Aber das Gute daran ist halt, dass wir ein dickes Fell haben und uns das auch relativ egal ist wahrscheinlich.
Ja, und wenn wir halt einen Fehler machen, stehen wir da halt ja auch zu. Genauso du, genauso wie ich. So, wenn irgendwas ist, dann sagen wir, nee, das war scheiße. So, fertig. Und dann ist es
gut. Ja, fandst du doof? Ja, okay.
Ja, genau. So, und wenn ich das dann auch doof fand, sehe ich das vielleicht dann irgendwann ein. Aber das, was er da halt macht, ist einfach, also das ist, ne, das ist, also wenn man ihn beim Hausboot schon scheiße fand, was ja definitiv der Fall war, wo alle schon gesagt haben, so, was ging man eigentlich für einen Vollarsch, so. Aber das hat dem Ganzen dann auch mal so die Krone aufgesetzt. Und das war halt echt völlig absurd.
Und ich finde es sehr, 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 sehr elegant gelöst, wie Jan und Olli in ihrem Podcast eigentlich darüber gesprochen haben.
Ich habe so gelacht, ne?
Darüber gesprochen haben und immer wieder neue Bilder gefunden haben, um nicht darüber zu sprechen.
Ja.
Obwohl ich manchmal nicht gewusst habe, also ich habe auch echt gedacht, so jetzt kommt ein Split zwischen denen, aber an sich ist dann doch eigentlich ziemlich klar, wie das Ganze dann doch auch zwischen den Beinen gelaufen ist.
Und
das ist wie schräg ist das oder wie schrecklich ist das eigentlich? Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir halt irgendwann mal so in so einer Situation sind. Da müssen wir ja Menschen öffentlichen Lebens sein, was wir ja im Prinzip nicht sind, aber vielleicht irgendwie halt
irgendwie
doch.
Schon
ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber das löst man doch nicht über die sozialen Kanäle.
Nee.
Und dass die Sachen auch nicht runtergenommen werden und
das
dass da kein
ich auch nicht.
der hat doch eine Freundin, die ist eine intelligente Freundin, die
da
dahinter stehen muss und sagen muss, du Finn, jetzt mal ganz ehrlich, tu uns doch gemeinsam einen Gefallen. Nimm deinen ganzen Instagram-Kanal, egal wie viel wert er ist, für dich halt selbst. So viel Geld kannst du gar nicht damit verdienen. Das setz den down. Mach einfach nur ein Frontbild für den Kliman, weil mit so einem Instagram, keine Ahnung, hier since 2011 till 2020, 11 Jahre für den Klima, tschüss, das war's. Und dann reicht das ja auch vollkommen aus. Ja. Es ist ja wirklich auch das letzte Video, der sieht halt aus, als wenn sie mit einem Sad-Filter
abgefilmt
haben. Der so, muss ja so alt geworden sein in den letzten drei Jahren.
Dieses gewollte, jetzt müssen alle aber Mitleid mit mir haben, Ding, hat mich am meisten aufgeregt. Das war das, was mich am meisten aufgeregt hat. Also, er hat bei seinem ersten Statement ja schon gesagt, so, ja, eigentlich haben meine Anwälte gesagt, ich soll das nicht machen. Ja, genau, Rina, haben deine Anwälte voll recht gehabt. Halt einfach die Fresse, weil du machst es ja nur noch schlimmer. Und dass er das jetzt nochmal gemacht hat. Und dieses Statement macht es ja nicht besser. Es macht nichts besser. Überhaupt nicht. Gar nichts. Kapiere ich nicht. Was hat denn der für Anwälte?
Ich weiß es nicht.
Jetzt mal ehrlich, was hat denn der für Anwälte? Also, dass die ihm nicht einfach das Internet wegnehmen. Und sagen so, Finn, jetzt ist Schluss.
Nimm den Finn doch endlich das Internet weg.
Finn, jetzt ist wirklich Schluss. Du musst wirklich aufhören, Sachen hochzuladen. Das funktioniert so nicht.
Ich hingegen, wenn es halt gerade im digitalen Bereich ist, habe eine Situation. Und zwar, ich bin Award-Gewinner.
Ich habe es gesehen, du hast mir das Bild geschickt.
Habe ich dir geschickt, ja. Ne? Es ist, das Schlimme daran ist, ich darf immer noch nicht drüber reden,
okay,
warum ich einen Award gewonnen habe.
Wann darfst du denn darüber reden?
Nach dem Reeperbahn-Festival.
Warum?
Weil dann vieles klarer ist. Aber sagen wir so, ich bin ein Award-Gewinner, den Digital Award 2022.
Geil, nimmst du mich mit als Begleitperson?
Nee, die Preise haben wir schon und es gab halt auch keinen roten Teppich und sowas und es sind noch mehrere mit einer Aktion, die sehr, sehr cool geworden ist und die relativ geil ist, ja, aber die wir jetzt noch ein bisschen zurückhalten müssen, weil das könnte einen meiner Arbeitgeber nicht gut finden, dass ich das mache, wir haben halt noch mehrere Leute im Gepäck, die dieses Projekt halt weiter da pushen wollen, so, aber es hat was mit Musik zu tun. Und es ist wirklich strange, es gibt eine Sache, für die ich in diesem Jahr halt echt unfassbar viele Klicks und Plays bekommen habe, in der ich mit beschäftigt bin, und Medienaufmerksamkeit und Fotos in Spiegel, im Stern, in diversen Tageszeitungen, und man erkennt mich halt nicht. Und ich bekomme jetzt sogar noch einen Award für etwas, was sozusagen nur ein ganz klitzekleines Projekt ist, wo nicht mein Name dahinter steht. Also erstmal anonym gehalten wird. Und für die Mucke, die ich mache, seit 16 Jahren bekomme ich nix. Also wirklich, keine Kohle. So überhaupt gar nichts. Ja. Also echt wirklich. Es ist halt super schön, den ganzen Kram halt zu machen. Also ich weiß nicht, ob ich mir was aus Preisen oder was mache, aber es war schon ganz schön, dieses Quarzding da in der Hand zu haben, und da steht
ein bisschen Anerkennung.
Gold steht da drauf, und kann man sich irgendwie in die Dusche stellen, sieht aus wie so eine Seife.
Aber das hat Rücken mit Kratzen.
Rücken mit Kratzen, habe ich gesagt, so, oh cool, so einmal so eine Anerkennung, ja, du bist ein Teil unserer Szene, so, ne? Aber ich kann nicht drüber reden, und das ist halt so gemein, und ich denke halt nur, also all das, was, ne, wir haben ja das Album veröffentlicht, Jenseits der Stille, vor fast jetzt schon 2 Monaten, und es bleiben immer die gleichen Schlagzeilen, ob irgendwie Musikexpress oder Schall und so. Warum kennt man diese Band nicht? Wie lange dauert das, bis man diese Band kennenlernt? Und der ewige Geheimtipp. Und jetzt weiß ich halt einfach so, egal was ich jetzt anfangen werde mit dieser Band oder als Künstler, es wird immer dieser Geheimtipp bleiben. Und das, womit ich eigentlich in der Öffentlichkeit stehen könnte, kann ich nicht, weil...
Willst du auch nicht?
Noch nicht. Irgendwann schon. Also irgendwann denke ich mal, dass das dazu kommen wird, dass ich das mal sagen werde. Also aber dann halt mit, ah ja, übrigens, das bin ich.
Naja.
So. Guten Tag, mein Name ist Jan Böhmermann. Also, ich bin Hauke Hochreiß, ist Jan Böhmermann. Keine Ahnung. Das ist halt so. Das ist halt so eine schöne Sache gewesen, die ich erlebt habe letzte Woche, als du nicht da gewesen bist. Und die zweite Sache ist ein bisschen traurig. Okay. Also, es ist wirklich, das ist eine sehr, sehr traurige Sache. Also, als ich diesen Preis dann sozusagen im Empfang genommen habe, einen Tag später, hat mir meine Schwester geschrieben, und zwar, Was denn?
Ja, sag.
Man musste mein Pferd einschläfern. Unser Pferd.
Ich hab gedacht, deine Mutter ist gestorben.
Nein.
Oh Gott.
Nein, meine Mutter ist stark.
Du hast ein Pferd? Siehst du, das ist eine Sache, die ich gar nicht wusste.
Das wusstest du nicht?
Nein, du hast ein Pferd. Wie hieß es denn?
Vanya,
warst schon älter.
Mit Vanya bin ich aufgewachsen. Also es ist nicht mein Pferd. Also so gesehen ist es halt das Pferd meines Vaters.
Ja.
Und meine Mutter hat gesagt, okay, das Pferd ist jetzt so alt, das soll jetzt noch nicht zum Abdecker. Mhm. Abdecker sind halt die Kerle, die halt Tiere, die ein bisschen größer sind,
töten.
Ja, also um die Ecke bringen. So. Und deshalb hat es das Gnadenbrot bekommen bei uns auf dem Hof. Und das ist jetzt, ich glaube, 32 Jahre alt geworden. Krass. Oder 33 Jahre alt. Die werden halt so bis 35.
Ja.
So, und es ist ein Schimmel gewesen. Und man, der ging es halt nicht so gut. Und meine Schwester hat schon Angst gehabt, dass es im Winter halt so weit ist, dass sie halt eingeschläfert werden muss. Und dann hat es nochmal einen guten Tag gehabt, ne? Nochmal rauf auf die Wiese, nochmal ein bisschen hier nach links gesportet, dann nach rechts gesportet, so, ne? Und dann hat sich's hingelegt und dann ist es nicht mehr wieder hochgekommen.
Ach Quatsch.
Und dadurch, dass es halt nicht wieder hochgekommen ist, ne, das weißt du halt auch sowieso. Und eigentlich hättest du halt auch mich schon vor 5, 6, 7 Jahren zum Räufler hin müssen. Weißt du, was ein Räufler ist?
Nee.
Ein Räufler ist, wie heißt das nochmal beim Menschen? So ein Typ, der dich halt so einknackt und so alle Gelenke so rauszieht.
Ach so, hier was Tamahanken gemacht hat.
Ja, genau.
Mit Tieren. Ach, wie
ja,
hier? Ja. Ergotherapeut? Nee. Knochenbrecher weiß ich nicht.
Nee, also mit Tieren, das ist ein Räufler.
Okay,
der zieht sozusagen einen Knochen und der richtet die Wirbelsäule nochmal. Und das Pferd eigentlich auch haben müssen.
Okay.
Das ist einfach zu teuer. Der zahlst du fast fünfstellig für, damit halt so ein Typ halt vorbeikommt und dieses Pferd halt wieder einknackt. Krass. Der macht das dann halt auch mit den bloßen Händen.
Ja, das ist mega Kraftaufwand.
Ja, voll. Und ist da halt auch ein paar Stunden mit dabei, aber dann hat das Pferd halt wieder einen geraden Rücken. Ja, und das hättest du auch nicht haben müssen. Also deshalb, es lief halt sowieso nicht mehr ganz rund. Und dann kam das halt nicht wieder hoch und dann musste es eingeschläfert werden. Und das war sehr traurig.
Ja, das glaube ich.
Da ist man so hoch, himmelhoch jauchzend und dann ist es halt wieder so zu Tode betrübt. Weil ich dann auch gemerkt habe, das ist mir während des Gigs eingefallen, wir haben halt irgendwie 2 Tage lang gespielt am Wochenende, während des Gigs ist mir eingefallen, krass, das ist eine der letzten Sachen, die ich von meinem Vater habe. Mein Vater ist ja auch schon gestorben und auch da war es so, ach krass, das ist so das letzte bisschen, was so noch war, etwas, was mich an meinem Vater erinnert, außerhalb von dem Hof, also noch was Lebendiges, halt, ne, mit meinem Dad zu tun hat. Das war irgendwie ein bisschen traurig. So.
Ja, das ist auch traurig.
Und dann wieder am nächsten Tag wieder, bist du wieder auf dem Festival und machst halt wieder so, weil wir waren auf Wangerooge.
Das habe ich gelesen, also das habe ich auf Facebook verfolgt. War es denn schön?
Ja, wenn Wangerooge was hat, dann hat es Wind. Ich habe noch niemals so viel Wind erlebt. Selbst wenn noch hier, wenn jemand irgendwie in Hamburg sagt, oh, heute ist aber windig hier, dann lache ich den aus. Also, Wangerooge, interessante kleine Insel. Da sind wir hingefahren, mussten ja mit der Fähre rüber und Fähre hin war noch ganz angenehm und haben in so einer Jugendherberge halt übernachtet, um halt auf den Friesen Woodstock zu spielen. Mhm. Das ist dieses große Live-Festival, was es denn auf Wangerooge gibt. Wusstest du, weißt du, wie viele Einwohner Wangerooge hat? 1300.
Okay, wie viele Leute kommen zu dem Festival?
Da waren relativ viele da. Also ich wusste überhaupt gar nicht, was uns erwartet.
Ja.
Wir hatten auf jeden Fall ein großes Gelände, wo ungefähr knapp 2000 Leute raufgingen.
Mhm.
Als wir da waren und es war noch Sonnenschein, ich weiß es nicht, waren halt auch viele, es war so ein Familienfestival.
Mhm.
Mit den Einwohnern zusammen, lass uns irgendwie 600 Leute gewesen sein, 700 Leute, sah schon ziemlich gut gefüllt aus. Aber das war so ein, wo ich dann angekommen bin und gedacht habe, ey krass, du spielst jetzt da gerade auf dem Festival mit anderen Bands, die auch noch nicht wissen, auf was sie sich da eingelassen haben, mit Hüpfburgen und Kinderschminken.
Okay.
Das war dann irgendwie, das war sehr, wusste ich erst gar nichts mit anzufangen. Aber an sich, der Gig war dann cool. Also es hat zwar zwischendurch geregnet, aber die Leute waren hart und haben dann gefeiert, weil ich mich dann halt auch mit Einwohnern unterhalten habe, die denen gesagt haben, es ist voll geil, dass jetzt hier endlich was los ist. Wir haben nichts, wo wir hingehen können zum Tanzen.
Ja.
Die haben nichts zum Tanzen. Die leben da auf ihren Inseln und haben da halt keine Diskothek oder irgendwie Live-Musik oder sowas, sondern das ist dann deren Ding.
Läuft
halt einmal im Jahr ist dann Live-Musik, ist dieses Festival da, dann können die halt tanzen, können die durchdrehen. Ist voll das Hammer-Ding. Und das war dann ganz cool. Also wir haben dann gespielt, wurden gut abgeholt und sind dann so gesehen in die eine Bar, die es da halt gibt, die eine alternative Bar, sind wir eingeladen worden von Radek. Radek ist einer der Veranstalter gewesen. Ein Pole, der im ersten Moment dachte ich, oh Gott, polnischer Veranstalter ist mir sofort unsympathisch. Hat er das Maul aufgemacht, war so, oh, ich liebe ihn. total Verfechter der LGBTQ-Szene. Die haben sie halt auch da auf Wangerooge.
Okay.
Also 5 Leute.
Ja, süß.
Und eine Person, die sich umoperiert hat, also sozusagen ein Transgender.
Ja.
Und auch in seinem Lokal Brotzeit. Nee, gar nicht bei Brotzeit, sondern Broadway.
Okay.
Von Broadway.
Ja, ja.
Liegt
halt
daran, dass halt links neben ihm eine Bäckerei ist und rechts neben ihm eine Bäckerei ist. Und seine Bar ist halt auch irgendwie keine Bar, sondern halt ein Kiosk, die er umfunktioniert hat zu einer Bar. Aber mit all dem, was halt ein Kiosk halt auch hat. So. Also dürfen halt auch nur zu Frauen auf Klo gehen.
Ja.
Und dann hat er uns halt eingeladen und dann sind wir da halt mit ihm mal ein bisschen abgestürzt. Und dann muss man sich das auch so vorstellen, das Barleben dort ist halt, du hast dann halt Radek. Radek ist dann so gesehen das Molotow auf Wangerooge. Und Der Hamburger Berg nebenan, so ist denn das Treibsand. Da gehst du dann sozusagen hin, wenn du bei Radek rausgeflogen bist.
Gehst ins Treibsand.
Gehst ins Treibsand. Okay. Und das Treibsand ist halt, da hast du halt alle, die du nicht haben willst.
Ja.
Oder die, die halt noch keinen Absprung geschafft haben. Und halt auch Touristinnen, die von sich aus sagen, du, ich habe ein Hotelzimmer, mein Mann oder meine Frau ist nicht da, komm noch mal mit, wurde mir gesagt. Also Wangerooge soll sehr offen in allem sein.
Okay.
Und dann gibt's halt noch die Kogge, in die ich eigentlich meine Jungs eigentlich einladen wollte. Mhm. Das war diese urige Stammkneipe. Mhm. Aber dann hat Radek schon gesagt, bitte geht da lieber nicht rein. So wie ihr hier aussieht, seid ihr da nicht erwünscht. Und da dachte ich so, ja, da will ich aber trotzdem reingucken, weil überall Fischernetze, ein paar Boote auf dem Tisch und so, das kann ja nicht so schlimm sein. Und ich habe einfach nur die Tür halt aufgemacht und sah halt das Stammpublikum, wo ich dann gedacht habe, ist so ein bisschen das seemännische Elbschlosskeller. Und den Typen, der hinter der Bar stand, ey, was willst du denn hier?
Nur gucken.
Also, okay, alles klar, wir gehen hier nicht wieder hin. So. Aber es war ganz geil. Also, Wangerooge ist echt schön, weil wir mussten halt alles mit dem Fahrrad bespielen, weil wir haben ja kein Auto oder sowas gehabt oder so. Das wurde altes Mal auf dem Container, also wie mit Elektroautos hingefahren. Wir selbst haben ein Fahrrad in die Hand gedrückt bekommen. Und auf der Hinweg vom Westen in den Osten war es halt super. Du konntest halt auf den Deich fahren, Rückenwind, gib ihn. Und dann der Rückweg war halt sehr beschwerlich, weil wir halt den Gegenwind hatten. Ja. Und so sehr Gegenwind, dass unser Bassist halt ein Salto gemacht hat, weil er vom Weg abgekommen ist. Ach, hat ein Salto übers Fahrrad gemacht. Und unser Gitarrist, also David, ist auf dem Deich gefahren und kam halt so eine Windböe und die hat ihn halt einfach eiskalt vom Deich weggefegt. Und ist halt einfach 20, 30 Meter halt nach unten auf den Deich halt gefahren. So. Ey, das war der Wahnsinn. Das war schon witzig. Also es ist jetzt nicht so ein Ding gewesen, so yeah, wir spielen jetzt hier Hurricane oder wir spielen jetzt hier Southside, das hatte so ein Festival. Aber es war so ein bisschen Abenteuer. Wir haben am nächsten Tag, durften wir noch ein bisschen länger bleiben, weil die Jugendherberge, / Hotel, konnte man nicht entscheiden, was es eigentlich sein sollte. Hatte noch gefragt, komm, ihr kriegt jetzt noch 2 Nächte länger, könnt ihr ein bisschen Urlaub machen und noch ein bisschen was obendrauf, wenn ihr bei uns halt in der Foyer, Hotel, Lobby, Bar halt noch spielt. Und dann haben wir da noch so ein Wohnzimmerkonzert gespielt, was auch echt echt schön gewesen ist. Und dann waren einen Tag dann noch im Erlebnisbad, haben gerutscht.
Geil.
Also mit der ganzen Band. Alles wegrutschen. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie das gewesen ist. Halt, du hast halt Männer von 30 bis 40, die halt sehen, geil, hier gibt's eine Wasserrutsche. Ja. Und dann Staudamm.
Das, was man mit 14 gemacht hat.
Genau, und einfach. Und das Geile ist halt auch, weil du nicht mehr 14 bist, sondern weil du halt schon fast 40 bist, kommt halt auch der Bademeister nicht mehr auf dich hin und sagt halt so, ey Jungs, was ihr hier macht, ist halt nicht geil.
Ja, ja.
Sondern der sagt, okay, die sind erwachsen genug, die wissen selber, wann genug ist.
Ja, ja.
Ja, ja. Das war schon ziemlich cool. Deshalb,
das wäre ich gerne dabei gewesen.
Ja, wirklich.
Das wäre aber echt schön gewesen.
Das wäre so ein bisschen Family-Urlaub gewesen. Ja. Und trotzdem freuen wir uns, weil auch so das Programm so ein bisschen angepasst ist, dass wir uns nächste Woche in 2 Tagen in Lübeck beim Superkunstfestival mit den Tonys und mit Ketka spielen. Ich freue mich so mega drauf. Das ist das erste Mal, dass ich mit Ketka zusammenspiele.
Ja, das wird richtig schön.
Und jetzt nicht so Ketka zusammenspiele, wir spielen am Freitag und Ketka spielt am Sonntag.
Ja, genau.
Sondern wir spielen, dann spielen die Tonys.
Und dann spielen Ketka.
Tonbandgerät, ne? Tonis und Reimis. Und dann spielt Ketka.
Ja.
Und wir fahren zusammen dahin und können uns Ketka angucken.
Ja, das wird richtig, richtig schön. Und ich bin den anderen Tag auch noch da. Das weißt du gar nicht.
Nee.
Ich bin den anderen Tag auch noch da, denn ich mache TL-Vertretung für Großstadtgeflüster.
Ja, wie geil. Dann kannst du ja einfach liegen bleiben.
Genau. Ich bleib einfach liegen im Hotel. Ich muss aber morgens relativ früh raus. Um 8 Uhr ist sozusagen Frühstück. 9 Uhr ist Loadout. Also bin ich um 8 Uhr wieder am Venue. Und dann betreue ich ein bisschen Großstadtgeflüster.
Dann bleiben wir doch einfach da.
Ja,
ich bleib dann auch noch da. Ich habe ja nichts zu tun am Samstag.
Ja, siehst du.
Dann wäre es auch ganz großartig. Also Superkunstfestival.
Klären wir doch einfach mit der Tourleitung ab, mit der guten Kike, dass du auch noch da bleiben darfst.
Mache ich auch noch irgendwas. Kann ich noch ein bisschen helfen?
So, und spielen Jupiter Jones spielen halt auch noch.
Siehst du.
So, Jupiter Jones und Großstadtgeflüster als letztes. Und wenn die fertig sind, fahren wir wieder nach Hause.
Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt Schluss. Weil erstens habe ich habe, wenn du nicht noch was ganz Schnelles hast, so.
Nee, habe ich nicht.
Weil ich merke nämlich gerade die Energie meines Aufnahmegerätes.
Das ist doch völlig okay. Wir haben ja auch noch ein paar Montage, ne?
Wir haben ja auch noch ein paar Montage.
Also ich habe noch ein paar Geschichten, kann ich ja immer wieder raushauen.
Okay, gut.
Dann wünsche ich mir von Kraftklub Wittenberg ist nicht Paris. Ist er schon drauf?
Ne.
Siehste, guck mal, das ist doch super. Und von Neufundland, kein Scherz. Und von Erik Philippi, schockverliebt. Schockverliebt, hab dich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Badam.
Okay. Super. Und für mich gibt es heute. Nämlich der wundervolle Schmidt hat endlich sein Album veröffentlicht.
Ah,
Schmidt, ja. Schmidt ist ja von Rakete. Rakete könnte man kennen als D-Seed Coverband schlechthin. Keine Coverband, aber Schmidt hat ja früher halt auch relativ viel für Seed geschrieben und jetzt hat er endlich sein Album rausgebracht, was leider nur okay ist, weil ich ja die ersten Singles ziemlich und die EP ziemlich gut gefunden habe. Aber Universum regelt. Regelt aber sowas von das Universum. Deshalb deshalb der Song Universum regelt. Ey, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Treue halten. Wir sind immer noch da.
Genau. Und tut mir bitte einen Gefallen. Findet bitte, dass die neue Rammstein-Single genauso scheiße, wie ich sie finde. Braucht kein Mensch. Völlig bescheuert. Ätzend. Findet das bitte blöd. Danke.
Du willst natürlich nicht sagen, wie die heißt.
Nee, sag ich aus Prinzip nicht, weil ich es einfach richtig kacke finde.
Okay.
So. Mach, also das ist halt, Entschuldigung, das ist dieses typische Rammstein-Ding, weißt du? Hätte das irgendeine andere Band gemacht, gäbe es den größten Aufschrei des Lebens. Machen Rammstein das? Ach, das ist ja Rammstein.
Aber auf der anderen Seite klingt der Titel halt auch, als wenn er halt auf dem Ballermann jedenfalls.
Ja, ich hoffe, dass irgendein Ballermann-Künstler diesen Song bitte nochmal ins Programm nimmt.
Es gibt auf jeden Fall 20 Songs mit diesem Namen.
Ja, auf dem Ballermann, aber nicht in dem
nicht
Bereich, von dem wir
nicht
reden.
Nicht bei Rammstein. Nee,
nicht bei Rammstein. Ich find's kacke.
Ja, kannst du auch. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss, ihr Lieben.